Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, mein Gute. Herzlich willkommen zurück bei Doppelacht. Es ist Freitagmorgen.
Mittag.
Mittag. So genau wollen wir sein. Es ist internationale Fußballzeit. Wir wollen reden über Champions League, Europa League und was sonst noch so im Fußball passiert ist. Wir sitzen in anderer Location als sonst, aber in der Zentrale. So viel kann man sagen.
Wir sind quasi umgezogen.
Haben wir uns verbessert?
Na klar. Ist gemütlich auf jeden Fall.
Sehr gut, das ist das Ziel. Wir sitzen auf der neuen Couch im Fernsehzimmer und die war bitter nötig.
Ja, definitiv. Das kann ich beurteilen, soll ich schon hier bestätigen.
Also wie ist das erste Sitzerlebnis so?
Ja, es fühlt sich gut an.
Sehr gut.
Kann man auch mal gerne mal die Bundesliga-Konferenz schauen.
Sehr, sehr, sehr gerne. Ansonsten Champions League der Dienstag. Ich sag dir ehrlich, Bayern gegen Lazio. Was für Gefühle hast du?
Wollen wir vorher noch über die so Bulli-Themen sprechen oder wird das beim Tippblock für die Bulli machen?
Gerne im Tippblock, hätte ich gesagt. Ich hätte hinten mit dran gehangen.
Ja, hast du geguckt?
Natürlich habe ich geguckt.
Ich habe die zweite Halbzeit geguckt. Was habe ich vorher gemacht? Ich war essen.
Ja. Das ist grundsätzlich immer nicht schlecht. Wo warst du?
Ich war beim Freund. Also der hat gekocht. Da gab es so Bratkartoffeln und Roastbeef. War lecker.
Kann man gut mal machen und passt ja relativ gut in die bayerische Landeshauptstadt, weil da hat unser Spiel stattgefunden.
Aber ist Bratkartoffeln und Roastbeef so typisch für München?
Oh, im Hofbräuhaus bekommst du es auch.
Okay.
Ist die Frage, haben die Lazio-Fans, die ein bisschen verloren im Hofbräuhaus unterwegs waren, haben die Roastbeef mit Bratkartoffeln gegessen?
Weiß ich nicht. Die haben aber was anderes gemacht.
Ja, leider.
Die haben ein bisschen gesungen.
Die haben ein bisschen gesungen und ein bisschen gegrüßt und waren ein bisschen verloren unterwegs. Aber ehrlicherweise kennt man das nicht anders von Lazio.
Ja, ich habe gelernt, dass das auch Pauli Di Canio, war da eigentlich dabei oder?
Boah, gut, dass du das sagst, weil der wäre jetzt nämlich auch noch eins meiner absoluten Beispiele gewesen. Wahrscheinlich war er dabei,
ja.
Aber Pauli Di Canio hat eine sehr bewegte Historie, was das angeht.
Kennst du auch den römischen Gruß?
Ja, den kenne ich. Der ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Und ich kann dir auch sagen, dass Pauli Di Canio sowohl Duce, also Führer, auf dem Arm tätowiert hat, als auch ein Mussolini-Tattoo auf dem Rücken.
Ja.
Der ist bei den Lazio-Fans seit jeher sehr,
sehr beliebt.
Sehr beliebt.
Ja.
Das muss man so sagen. Ansonsten zeigt das mal wieder, warum es nicht so schade ist, dass Lazio ausgeschieden ist aus der Champions League.
Also als ich eingeschaltet habe, stand es ja schon 3-0. Nee, 2-0. 2-0 war das.
2-0, ja. Das 3-0 ist in der 70. Minute gefallen. Also hast du die Kniffe des Spiels gar nicht so miterlebt?
Was waren die Kniffe? Lazio hat sich hinten reingestellt, hat versucht zu kontern.
Ja, Lazio hat relativ früh eine ziemlich gute Chance durch Immobile. Ich sag dir ehrlich, wenn der reingeht, dann kann das Spiel grundsätzlich ganz anders ausgehen.
Ja.
Dass er den nicht macht, überraschend, weil das ist ein typischer Immobile. Einer, der lungert und lauert. Aber ansonsten, Thomas Tuchel ist ja in seiner I don't give a fuck Ära, was so Aufstellung angeht. Mit Kimmich als Rechtsverteidiger, Pavlovic ist Stammspieler im Zentrum.
Moment, aber zu Recht.
Ja, komplett zu Recht. Thomas Müller hat sein viertes Pflichtspiel in der Startelf in Folge gemacht. Das ist die längste Serie, die er diese Saison hatte, was Startelf-Einsätze angeht.
Auch ist er überspielt?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, der wird gerade erst richtig warm. Hätte wieder getroffen. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass Thomas Tuchel sich einfach nicht mehr dafür interessiert, was irgendjemand sagen könnte oder was irgendwelche Medien berichten, Bayern-Vorstände wollen, was auch immer. Seitdem läuft es irgendwie. Zumindestens habe ich in dem Spiel...
Ja, also, du meinst, läuft spielerisch. Die Punkteausbeutung ist so ja, naja, außer jetzt gegen Lazio, weil er ja der erste Sieg seit 4, 5 Spielen?
Seit 5, ja.
Ja.
Aber sie haben deutlich verbessert gespielt. Ich würde jetzt behaupten, wenn ich nicht wüsste.
Befreit?
Nee, nicht mal befreit. Aber
oder hat die Mannschaft da in diesem Spiel für sich gespielt und nicht für Thomas Tuchel?
Nee, eben nicht. Weil das wäre ja mein Call gewesen, dass die Mannschaft da hätte jetzt mit anfangen müssen und einfach zu sagen, okay, ist egal, wir spielen jetzt für uns. Wir haben jetzt die Chance, Champions League zu gewinnen. Irgendwie, aber das erreichen nur wir als Mannschaft. Aber genau das war nicht der Punkt. Wenn ich nicht wissen würde, dass Thomas Tuchel schon ein Jahr Bayern-Trainer ist und im Sommer weg ist und dass dieses Experiment, in Anführungsstrichen, Thomas Tuchel bei Bayern nicht funktioniert hat, würde ich sagen, an dem Spiel erkennt man zum ersten Mal die spielerische Handschrift von Thomas Tuchel. Ja, es ergibt gar keinen Sinn, ich weiß.
Nee, es gibt überhaupt gar keinen Sinn. Also, wieso hat man sie nicht vorher gesehen?
Das frage ich mich auch. Das ist wirklich die große Frage, weil wir haben ja den Ansatz einer Modifizierung des 4-2-3-1-Systems gesehen, in der Leon Goretzka aus einer deutlich tieferen Position agiert hat, was ich auch nicht so erwartet hätte. Teilweise als linker Innenverteidiger in Ballbesitz in der Dreierkette mit Dier und De Ligt und dann vorschiebend davor Pavlovic und dann war es eher so ein 3-1-2-4 ja. in Ballbesitz, was sehr, sehr gut funktioniert hat, sehr, sehr zukunftsträchtig ist, aber vorher ja noch nie ausprobiert wurde. Aber so ein bisschen ja die Verschmelzung ist von Thomas Tuchel, grundsätzlich spielt er ja lieber 3-4-3 oder eine Dreierkettenvariante in einem 3-5-2, was er bei Bayern aber nie getan hat, sondern es immer in 4-2-3-1-Modellierung versucht hat, aufgrund wahrscheinlich des Spielermaterials. Aber jetzt könnte das ein Weg sein,
um die Champions League zu gewinnen?
Zumindest sich in einer Underdog-Rolle zu positionieren, um die Mannschaften, die generell stärker eingeschätzt sind, dieses Jahr zu ärgern. Aber es hat auch so gut, also Pavlovic spielt sowieso über jeden Zweifel erhaben. Bin ich bei dem Punkt, ist das einer für die Nationalmannschaft? Muss man sich da fragen, für welche?
Ich habe gelesen, Serbien möchte ihn haben.
Deutschland sollte ihn auch haben wollen. Aber dass Leon Goretzka nicht der ist, der nur nach vorne denkt, sondern auch nach hinten denkt und einfach in einem Raum spielt, wo er mehr Platz hat und wo, ich sag mal, technische Unsauberheiten, die er manchmal im Spiel drin hat, besser kaschierbar sind, hat mir relativ gut gefallen und hat ihm, glaube ich, auch gut getan. Also ich habe das Gefühl, wenn das in den nächsten 2-3 Spielen nochmal weiter versucht wird und funktioniert, könnte Thomas Tuchel zum Ende dieser Saison hin eine Rolle für Leon Goretzka gefunden haben, die funktioniert.
Lange gesucht und dann irgendwann gefunden.
Ja, genau, jetzt ist es quasi zu spät.
Und das im Mittelfeld 1-2, wird die 2, war einmal Müller und Musiala?
Ja, mehr oder weniger. Ja, Müller und Musiala und dann auf den Flügeln Rafael Guerrero, ja. Der jetzt auch ein großer Profiteur von Tuchels I don't give a fuck ist.
Ja.
So, weil der spielt jetzt immer, Fonzi Davis auf der Bank. Rechts halb Kimmich. Also es ist die langsamste Außenverteidigung, die im Champions-League-Viertelfinale steht, aber es ist doch die ballsicherste.
Ja, ballsicherst und technisch sehr, sehr stark, jedenfalls auf der linken Seite.
Ja, Kimmich ist jetzt ja auch nicht zu verachten, der ist aber wahrscheinlich vom Passspiel und spielenden Ball ja nochmal stärker. Aber Rafa Guerrero ja generell ein absoluter Lieblingsspieler von Thomas Tuchel.
Der bringt ja noch eine besondere Magie mit.
Das hat er mal gesagt. Er hat auch vor ein paar Jahren im Interview, als er Dortmund-Trainer mal gesagt hat, wenn du auf dem Spielfeld nicht weißt, wohin mit dem Ball, gib ihm Rafa Guerrero.
Ja, der macht aber was Gutes draus. Also hat er immer zu Dortmund-Zeiten immer gemacht, hat er auch bei Dortmund Achter gespielt.
Ja, auch zu Recht. Also und da ist er besser als Linksverteidiger.
Ja.
Und das ist jetzt wahrscheinlich auch die Variante, dass du dadurch Rafa Guerrero ein bisschen weiter nach vorne schieben kannst, dahinter die Absicherung durch Goretzka hast. Also das sah vom Spielerischen her schon ziemlich interessant aus.
Zufrieden.
Also was den Spielansatz angeht, würde ich das als ein Top-3-Tuchel-Spiel bei Bayern ansehen. Wenn nicht sogar das Beste. Dass du dann eben nach 40 Minuten das 1-0 machst, kurz nach das 2-0. Ja, und dann wusstest du, also Lazio macht da nichts mehr. Also die haben auf ihren Lucky Punch gehofft, die sind da auch so reingegangen in das Spiel. Die haben gesagt, okay, irgendwie macht Immobile ein Tor für uns. Im Idealfall macht er das 1-0 und dann bunkern wir, wie im Hinspiel.
Ja, das ist der italienische Ansatz.
Genau. Bisschen ungewöhnlich für Maurizio Sarri eigentlich, aber ich sag mal, von der individuellen Klasse war nicht mehr drin. Also hat man es so versucht, hat nicht geklappt, ist dann so und wie wir festgestellt haben, aufgrund der Fanszene und generell dem Benehmen von Lazio nicht zwingend schade, dass die keine weitere Bühne in Europa mehr bekommen.
Ja, genau, genau. Irgendwas wollte ich noch sagen. Weiß ich nicht. Irgendwas wollte ich noch zu Lazio sagen. Aber ist anscheinend nicht so wichtig gewesen.
Ich überlege, was könnte sein, aber mir fällt jetzt auch nichts Relevantes mehr zu Lazio rein.
Nee, dann können wir ja zum nächsten Spiel gehen.
Sehr gerne.
Das war am Dienstag City gegen Kopenhagen, ne?
Lass mich überlegen, ja, genau.
Oder war das nicht PSG gegen...
Es war PSG gegen Real Sociedad, Doppelpack Mbappé.
Ja, ich habe mir die Highlights angeguckt. San Sebastian bis zur 60. keine Schnitte. Nee, Mbappé hat gemacht, was er wollte.
Ja, vielleicht auch am Ende des Tages ein Tick zu viel. Was ich gesehen habe, ja, ein bisschen zu viel Übersteiger, Hacke, Spitze, 1, 2, 3, Außenrisspass. Ja, soll er machen. Finde ich ein bisschen schade. Ich habe Sociedad ein bisschen was zugetraut.
Ja, die haben ja noch ein Tor geschossen, das aberkannt wurde. Und die haben die letzten 20, 30 Minuten haben sie ja echt stark gespielt, haben sie nochmal nach vorne gespielt. Aber da war das Ding halt gefühlt schon durch. Und da konntest du sehen, dass PSG den Gang zurückgeschaltet hat und das Spiel ein bisschen ausrollen hat lassen.
Ja, besonders wenn du dann nach Zusammenrechnung Hin- und Rückspiel 4-0 führst, dann...
Ja, machst du easy.
Ja, dann bist du halt durch, wobei ich immer noch sagen muss...
Holst dir zwischendurch noch ein Croissant, isst du und dann guckst du zu...
Dann guckst du, was die aus Sociedad machen. Ich muss aber sagen, ich habe keine Angst vor PSG. Also wenn jetzt in Anführungsstrichen...
Bayern kommt?
Bayern sowieso, die sehen PSG immer gut aus, traditionell. Aber auch sehe ich PSG...
Traditionell? Redest du da von einer Traditionsspiel?
Nee, aber so von den letzten 4 Jahren. Ich glaube, dreimal weitergekommen. Einmal rausgeflogen, ja. Aber das... Ach nee, Kovac ist gegen... Scheiße, das kann ich nicht auf Kovac schieben. Kovac ist damals gegen Liverpool rausgeflogen, in dem Jahr, wo Liverpool die Champions League gewonnen hat.
Ja.
Ja, schwierig. Schade, das hätte ich gerne auf Kovac geschoben, aber es war Flick. Aber wie gesagt, nicht... Sehe ich jetzt nicht so allzu gefährlich an, PSG.
Nee. Ja, denke ich auch nicht, wenn da sowas wie Real kommt, City, da hat PSG einfach keine Chance.
Aber Real, wollen wir direkt weitergehen zu Leipzig gegen Real?
Ja, aber bitte nicht würgen.
Ich halte mich zurück, ich pass auf.
Ja, ist es für dich rot?
Ja.
Für mich auch, wir haben gestern beim Training auch drüber gesprochen. Sagt er, naja, der hat ihn ja nur kurz im Hals gepackt. Also, es war ja nicht doll. Ich so, ja, aber wenn er, das sieht ja eher nach einem Würgen aus, so, und du packst ja alles, was, wenn er die Brust trifft, wenn du ihn schubst, dann ist es gelb. Aber ja, alles, was Hals, Kopf, rot.
Ja, finde ich auch. Alleine die Intention und in Anführungsstrichen die Position der Hände als...
Ja, genau, das
Anlegen
war ja
des Würgens.
So, also ganz so gut, wie ich das zeige jetzt hier in der Audioaufnahme, aber es war ja wie ein Würgen.
Ja, genau, deswegen ganz, ganz klar rot.
Ja.
Auch alleine, weil es gegen Willi Orban war.
Und was meinst du, wäre die rote Karte da gewesen? Hätte Leipzig eine Chance gehabt?
Ich fände, Leipzig hatte auch so eine Chance. Das wäre nämlich genau der Punkt, wo ich hin wollte, als du sagtest, mit Real ist so stark. Also, Real hat in den beiden Spielen sehr stark von ihrem Selbstverständnis gelebt, dass sie Real Madrid sind. Und es wird
sehr, sehr, sehr stark.
Also es wird schon irgendwie gut gehen. Also ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat von den Leipzigern, aber so in der Feststellung, wir waren 3 Halbzeiten besser. Und
ja, würde ich mitgehen.
Ja, genau, ich mich auch. Ich fand, haben die Leipziger ehrlich gesagt nicht unrecht.
Ja, und ich glaube auch, wäre Vinicius Junior da runtergeflogen, hätte es ja wahrscheinlich das Tor nicht gegeben. Und du bist ein Mann mehr. Und das mit Olmo, Xavi Simmons, Openda. Oh, über Openda müssen wir auch gleich sprechen.
Und Leipzig war ja gut aufgelegt. Also die hätten wahrscheinlich dann eher ein Tor gemacht und wären wahrscheinlich 1 in Führung gegangen.
Ja, das denke ich auch. Eben.
Und dann weiß ich nicht, wie Real darauf reagiert hätte. Ich sag dir ganz ehrlich, ohne Toni Kroos wäre das... an dem Abend ein ganz schön wilder Haufen gewesen. Weil du hast richtig gesehen, wie Toni immer versucht hat, zu
organisieren. Zu beruhigen, zu organisieren.
ja eben auch zu ordnen und wieder Ruhe reinzubringen und auch mal
Ballbesitz.
Ja, genau, Ballbesitz regenerieren und in Anführungsstrichen Pressing-Aktionen zu brechen. Deswegen, also Toni Kroos für mich Spieler des Spiels in dem Spiel, weil er dafür gesorgt hat, dass Real nicht unnötigerweise groß ins Schwimmen gerät.
Ja. Ja, das, und viele sehen das nicht, unterschätzen diese Rolle von Toni Kroos da, gerade in solchen Spielen.
Ja, bis heute. Aber Toni Kroos darf hier gerne noch angezweifelt werden. Fun Fact, habe ich jetzt die Woche gelesen, Toni Kroos ist Rekordsieger der Club-WM. Willst du raten, wie oft er sie gewonnen hat?
3-mal, 4-mal, 5-mal?
Mehr.
6?
Ja.
Also die Club-WM ist für mich jetzt nicht so was Besonderes.
Nee, das stimmt.
Wird sie aber vielleicht nächstes Jahr, wenn Dortmund den Titel in die Höhe reckt. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich noch bitte einmal über Openda sprechen.
Ja, bitte. Bitte, sehr, sehr gerne. Ich rede gerne über Luis Openda, muss ich sagen.
Echt? Auch in diesem Fall? Also, gut, du weißt gar nicht, worauf
ich weiß nicht genau, wo du hin willst, aber
ich hatte einen kurz kleinen Disput mit Carvajal an der Bande.
Oh, das hab ich gesehen. Er hätte wohl auf Französisch verunglimpfende Worte gesagt in Richtung Carvajal.
Ja, ich muss das nochmal hier, ich hätte es doch irgendwo gespeichert. Nee. Ja, jedenfalls hat er gesagt, dass er die Mutter von Carvajal piept. Also, ich möchte es nicht sagen.
Wir wissen alle, was gemeint ist.
Ja.
Ich habe unter der Woche eine Doku über einen Amateurschiedsrichter beim SWR gesehen. Dessen Ansage war an die Spieler vorm Spiel: Wie ihr euch untereinander beleidigt, ist mir egal.
Ja, habe ich sehr. Ja. SWR Real gesehen. Ja, ja. Und dann geht er zum einen Spieler hin, der liegt da am Boden. Hauptsache, dein Schwanz funktioniert noch. Okay.
Ja, genau. Hab ich einmal die Professionalität angezweifelt. Auf Amateur-Level fand ich den Satz aber ganz gut. Wie
ist witzig,
euch,
ja.
Wie euch untereinander beleidigt, nur bitte nicht mich. Ist die Frage: Gilt das auch bei Champions League-Fußball? Würdest du das als Schiedsrichter auch so anwenden?
Würde ich so nicht sagen. Ich glaube, es spielt so keine Rolle und ich glaube auch, das machen die nicht so.
Nein, glaube ich auch nicht. Also sagen wir, Luis Openda hat in dem Fall Glück gehabt, dass seine Entgleisung nur von einer Handykamera gefilmt wurde und nicht von einem Offiziellen mitbekommen wurde.
Ja, gut.
Der dann auch nur Französisch versteht.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil der Schiedsrichter, der versteht ja Türkisch, Arabisch, Serbisch, Albanisch, der versteht ja alles. Der vom SWR.
Ja. Ich habe gerade kurz überlegt, wer denn Leipzig gegen Real gepfiffen hat.
Ja, nee. Ja, aber hat das vielleicht noch ein Nachspiel?
Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Weil es ist halt nicht die Premier League. Die Premier League ist ja so weit, dass sie Spieler anhand von Videomaterial schon verurteilt und bestraft und gesperrt hat. Die UEFA, glaube ich, ist da noch nicht so weit.
Nee, ja.
Und das ist ehrlich, was, glaube ich, was mindestens ein, zweimal im Spiel passiert. Und ja
das glaube ich auch.
Ja. Sollte man nicht machen? Entspricht das der Vorbildfunktion? Nein, tut es nicht. Ist es richtig? Auch nicht. Aber ich würde auch nochmal da, also ich finde, rassistische Beleidigungen sind die schlimmsten. Da solltest du das Maß und den Dialog nochmal anders ansetzen. Aber so ist halt Fußball aus der Emotion raus. Ich hoffe jetzt mal, in einer idealen Welt hat Luis Openda sich nach dem Spiel bei Carvajal entschuldigt und alles wieder gut.
Glaubst du wirklich?
In einer idealen Welt.
Ja, naja,
ich glaube an das Gute im Menschen, auch an das Gute in Luis Openda.
Ja, nee, hat er aber nicht. Kann ich mir schwer vorstellen.
Okay. Nehmen wir mal so mit.
Ja. Dann hatten wir am Mittwoch auch noch zwei Spiele. City gegen Copenhagen.
Ja, das war relativ unspannend.
Und was war noch?
Naja, Leipzig gegen Real.
Stimmt. wer? Ach ja.
Ja. Das, was wir gerade die letzten 5 Minuten besprochen haben.
Ja, okay.
Wir sind schon so ein bisschen im Wochenende.
Ja, das ist auch zu gutes Wetter. Also was heißt, die Sonne scheint, aber es ist kalt. Eisekalt. Heute Morgen minus 1 Grad.
Aber ich sag dir ehrlich, das ist das geilste Wetter. Also ich finde das mega.
Ja, dann bewegst du dich doch mal Donnerstagabend um 20.30 Uhr bei dem Wetter auf dem Fußballplatz. Das war nicht so geil.
Ja. Sehr gerne, bei den Altherren bin ich dabei.
Ja, ich glaube, bei mir rücken die auch immer näher. Ich habe immer Rücken.
Ja, dann, ich sag ja nicht, dann müssen wir Altherren spielen.
Ja, am Sonntag soll ich auch nochmal spielen und dann soll ich auf der 10 spielen, muss mich wieder so bewegen. Dann habe ich auch noch wieder Rücken. Ich glaube, ich muss meinen Trainer mal pitchen, dass ich in der Innenverteidigung besser aufgehoben bin.
Ist es soweit? Ist das Alter erreicht, dass man sagt, Innenverteidigung ist das Ziel?
Ja, würde ich nehmen. Und dann ab und zu kommt mal hier Don Lucio raus.
Einmal den Sprint nach vorne?
Ja, genau.
Vielleicht kannst du ihn von so einer Leon-Goretzka-Rolle überzeugen, wie toll die jetzt erfunden hat. Kannst du ihm ja mal pitchen?
Ja, mach ich mal. Club-WM, darüber müssen wir noch sprechen. Dortmund ist qualifiziert.
Ist das gut für Dortmund? Ist das Konzept Club-WM generell ein gutes? Die neue Version?
Ich kenne die neue Version gar nicht. Ich habe mich gewundert, dass Dortmund dabei ist. Ich habe gesagt, okay, wieso?
Also ich habe mich noch nicht intensiv damit auseinandergesetzt, aber um so ein paar grobe Basic Facts abzubilden, nächstes Jahr im Juni und Juli, also simultan zu einer Fußball-WM, Club-WM statt, 32 Mannschaften nehmen teil, Europa stellt den größten Block mit 14 Mannschaften, es geht nach einer Koeffizientenregelung pro Kontinent, maximal dürfen 2 Mannschaften aus einem Land teilnehmen. In der UEFA ist es so, dass die letzten 4 Champions-League-Sieger qualifiziert sind. Also Chelsea, City, Real automatisch und der Champions-League-Sieger dieser Saison. Und gegebenenfalls sollte eine der 3 Mannschaften die Champions wieder gewinnen, rückt jemand nach.
Wer rückt denn nach? Jemand aus der Champions League oder aus dem Land?
Aus dem, wie die UEFA das definiert. Oder weil du darfst maximal 2 Mannschaften aus einem Land.
Also dann...
Aber du hast ja in den Top 5 Ligen sowieso immer schon 2 Mannschaften.
Ja, okay.
Das ist dann noch zu ermitteln, aber insgesamt 32 Mannschaften in 8 Vierergruppen und dann wird es ausgespielt wie eine ganz normale WM und soll in einem 4-Jahres-Rhythmus stattfinden.
Ganz ehrlich, es sind ja noch mehr Spiele und noch mehr Dings, aber ich finde so einen internationalen Vergleich mit den Top 2 Mannschaften, also schon ein bisschen geil. Also bin ich ehrlich.
Grundsätzlich habe ich mir auch gedacht, als ich es gelesen habe, weil erst mein Gedanke war, okay, ist es jedes Jahr so irgendwie, dann dachte ich, okay, also jetzt übertreiben sie völlig.
Aber es kommt halt darauf an, wie viele Mannschaften aus Südamerika dabei sind und welche?
6.
6? Brasilien, ja. Argentinien und?
Der sich über Libertadores qualifiziert.
Ja.
Libertadores. Ist dafür mit 3 brasilianischen Mannschaften schon gesetzt.
Ja, das finde ich halt spannend. Gut, was aus Afrika kommt, ist halt eher so, ist halt nicht konkurrenzfähig. Ist halt ein bisschen schade.
Was aus Asien kommt, ist nicht konkurrenzfähig. Was aus Ozeanien kommt, was aus Nordamerika kommt, ist alles nicht konkurrenzfähig. Also ja. Ich sehe einfach nicht, dass auf das die nächsten halt Jahre eine realistische Chance besteht, dass eine nicht-europäische Mannschaft das Ding gewinnt.
Ja.
Weil die fast das halbe Teilnehmerfeld.
Ist das Europa?
Ja.
Ja, das ist halt so ein bisschen schade. Ich hätte schon Bock auf einen Ländervergleich auf Mannschaftsebene. So, aber das ist ja dann kein Ländervergleich, das ist ja wieder die Kontinente und da hat Europa den größten Block und auch die stärksten Mannschaften hat. Wird es halt wahrscheinlich mit Europa bleiben, weil ich würde es halt spannend finden, sowas in Brasilien, Argentinien, wie diese da so mithalten können.
Werden wir ja teilweise sehen, weil es ja die Duelle geben wird. Ich finde das Format und den Wettbewerb auch überraschend gut und kann es mir vorstellen. Die Hauptproblematik und den Hauptkritikpunkt, den ich sehe, sind 2 Sachen. Einmal, wenn du jetzt ein Spitzenspieler bist, der für eine relevant große Nation spielt, nehmen wir mal als Beispiel Joshua Kimmich, immer super Beispiel. Der spielt dieses Jahr eine EM, der spielt nächstes Jahr eine Club-WM, der spielt das Jahr darauf eine Fußball-WM.
Das ist einfach zu viel.
Ja,
das ist auch mein Manko, was ich gesagt habe. Die Idee ist gut, bloß du hast halt einfach zu viele Spiele.
Ja, du hast dann ja einen ganz normalen Turniermodus. Also du hast dann ja im Sommer, wenn du ins Finale kommst, mindestens ins Halbfinale hast du wieder 7 Spiele in der Spanne von 4 Wochen.
Ja.
So, nochmal extra, wo andere Urlaub haben. Und es ist ja so, dass dieser Wettbewerb finanziell extrem lukrativ ist.
Club-WM?
Ja, weil das ein FIFA-Event ist, dass das groß vermarktet wird, TV-Einnahmen und so weiter und so fort. Das wird den Mannschaften, die teilnehmen, noch einen weiterführenden signifikanten finanziellen Vorteil bringen. Also das ist quasi, wenn du so willst, mehr oder weniger die Super League von der FIFA.
Ja, ja, stimmt.
So, also Bayern macht eh schon doppelt so viel Umsatz wie der nächste Verein in Deutschland. Und wenn die dann noch irgendwie 50, 60, 70 Millionen aus der Club-WM rausholen, dann sind die ja noch weiter weg.
Ja.
Das sehe ich auch noch als problematisch an. Und ein dritter Punkt, ein bisschen untergeordnet ist, dieser Wettbewerb überschneidet sich mit der Frauen-EM. Was wieder Fokus vom Frauenfußball nimmt. Ich glaube, irgendwie um 2 Wochen überschneiden die sich, die Wettbewerbe. Und das ist dann wieder so, also es wird gerade sehr, sehr viel für den Frauenfußball getan, dass der also relevanter und größer wird. Weil ich glaube, wir sind auch gerade an einem Punkt, wo es wirklich so eine Handvoll Spielerinnen gibt, die man schon so als Stars bezeichnen kann. Aber das bremst die Entwicklung ja nochmal wieder immens ein, weil niemand guckt ja einen Frauen-EM-Halbfinale, wenn gleichzeitig irgendwas bei der Club-WM der Männer läuft. Das sage ich ja ganz ehrlich, gucke ich auch nicht, denn außer spielt Spanien. So.
Ja, schwierig, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Sehe ich, ja.
Also ist noch nicht hundertprozentig ausgereift, ist aber spannend. Und natürlich, also für Dortmund ist es natürlich eine super
Möglichkeit, Geld zu generieren.
Ja, also die, also was macht Dortmund an Umsatz? Irgendwas zwischen 400 und 500 Millionen. Also wenn die Gruppenphase überstehen, haben sie wahrscheinlich schon 10% von dem Jahresumsatz on top.
Ja, nehme ich.
Ja, das finanziert wieder irgendeinen nächsten Karim Adeyemi.
Ja, wo wir schon bei der Bundesliga sind, wollen wir über die Bundesliga sprechen? Oder willst du noch über die Ligue-1-Umbenennung sprechen?
Ich hätte jetzt die Brücke zu Kehl genommen, aber lass uns ganz kurz Ligue 1 einstreuen. Wie geht's dir damit, wenn du hier im Uber Eats-Shirt sitzt?
Ja, es berührt mich jetzt nicht.
Nee, ne? Ist relativ egal, aber ist auch irgendwie sowas, wo ich sage, ja.
Ich finde es witzig, dass McDonald's der Partner wird.
Ich finde die Memes dazu gut. Mit Man of the Match kriegt ein Happy Meal und sowas.
Ja, dass sowas Ungesundes in dem doch Bereich, sportlichen Bereich, wo der ja sehr für Gesundheit steht, für gesunde Ernährung, was die Spieler auch, die müssen halt gesund sich auch ernähren, um Top-Leistung zu bringen, außer Niki Süle.
Der ist über jeden Zweifel erhaben. Du, ich glaub, bist ja der Dortmund-Fan.
Der will jetzt in die Liga 1.
Ich finde es nicht abwegig genug, sag ich dir ehrlich. Ich traue Niki Süle einen Wechsel in die Liga 1 zu. Und das dann wirklich Meme-Feuerwerk.
Oh, das wäre herrlich.
Dann würde wirklich an 34 Spieltagen 32 Mal Man of the Match werden.
Da strengt er sich dann an. Das ist ja der Anreiz, den du ihm geben musst. Normalerweise muss Dortmund auch eine Partnerschaft machen mit McDonald's und sagen so, ey, pass mal auf, du wirst hier Man of the Match, dann kriegst du hier von McDonald's ein Foto. Oder
das
Big Mac
wär,
oder
das wäre eigentlich der Clou.
Ja.
Ja, warum schaltet das Marketing von McDonald's und vom BVB da nicht? Also ich finde, die sollten sich mal connecten. Weil Niki Süle ist doch das prädestinierte Werbegesicht.
Ist ein Fit, ne?
Ist, also hundertprozentig.
Ja.
Also es gibt auch so Consulting-Firmen, die Partner zusammenbringen. Dass da noch keiner drauf gekommen ist. Das,
ja.
Das wäre doch eigentlich die Möglichkeit.
Ja, absolut. Wollen wir jetzt über die Kehl-Aussage sprechen?
Ja, genau, deswegen die Brücke hätte ich gerade gern genommen, weil wir beim BVB waren und Karim Adeyemi, dass Sebastian Kehl gesagt hat, dass Bayer Leverkusen die Früchte erntet, die der BVB die letzten 10 Jahre, aber auch hauptsächlich in der letzten Saison gesät hat und dadurch jetzt auf dem Weg zum Meistertitel ist. Du bist ja nun BVB-Fan.
Ja.
Was sagst du dazu?
Wir haben die Bayern malträtiert, psychisch fertig gemacht und jetzt die Saison, da wo sie schwächeln, in Anführungsstrichen, da kommt ein anderer und sagt die Lorbeeren ein.
Also letztes Jahr haben die Bayern nicht geschwächelt und Dortmund hat sich...
Ja, guck mal, Bayern hat nicht geschwächelt, das ist das Ding, weißt du?
Ja, okay. Und Dortmund hat die letzten Jahre auch nicht regelmäßig relativ hoch gegen Bayern verloren.
Haben sie schon, aber sie waren ja immer da. Ja.
Sind siebenmal Vizemeister geworden.
Ja, das ist eine totale Quatschaussage.
Oder? Ja, also das muss man auch als BVB-Fan sagen, oder?
Ja.
Also da weiß ich auch nicht, was Kiel geritten hat.
Ja. Zu viel, zu lange mit Aki Watzke abgehangen, geschillt und vielleicht sollte er es auch sagen. Das ist völliger Bullshit. Also, muss man mal Ende der Saison sehen, wie viele Punkte Bayern hat. Ende der Saison. Wie viele Punkte die letzte Saison gehabt haben. Wie viele Punkte Dortmund letzte Saison gehabt hat. Oder die, im Schnitt der letzten 3 Jahre. Und
ob sie
mit Dortmund, mit dem Schnitt dieses Jahr vor Bayern gelandet wird. Dann kannst du die Aussage treffen. Vielleicht.
Ja, aber
vielleicht, so also ist es auch schwierig. Dann noch nicht mal. Dann musste er sagen, ey Edin, guck mal, letzten Jahr, 3 Jahre, der Punkteausschnitt, dieses Jahr, diese Punkte, ja, wieso nicht, also hätten wir es geschafft, diesen Punkteschnitt zu halten, dann wären wir dieses Jahr Zweiter geworden. Aber vor Bayern,
ja. Da müssen wir wieder hin.
Ja.
Das muss das Ziel sein, wir wollen wieder Vizemeister werden.
Ja.
Wir brauchen den achten Vizemeistertitel.
Der wäre auch bitter. Vor Bayern. Aber dann...
Wirst du nicht Meister?
Ja.
Hast du es endlich geschafft, dass du einmal vor Bayern bist und wirst nicht Meister?
Ja.
Das wäre tatsächlich richtig, richtig bitter. Aber generell, also aus Dortmunder Sicht, ist es ja bitter, dass man die letzten 10, 12 Jahre der größte Bayern-Konkurrent war und am Ende nicht die Mannschaft ist, die es schafft, diese Meisterstreak zu durchbrechen.
Ja, natürlich ist es bitter, aber was sollst du machen? Kannst du machen, nix.
Nee, ist auch ein bisschen verdient und Resultat der Arbeit und der Entscheidung, die da die letzten Jahre in der Kaderzusammenstellung auf der Trainerbank getroffen wurden. Muss man ja auch so sagen. Und jetzt nochmal meine Frage, nochmal zurück. Wenn Sebastian Kehl eigenständig auf diese Idee gekommen ist, das zu sagen, wollte er sich damit bei Aki Watzke anbiedern?
Ja, anscheinend.
Also hat Sebastian Kehl das gesagt, um seinen Job zu retten, in erster Linie.
Ja. Ja, anscheinend. Vielleicht muss er, wie nennt man das?
Wiedergutmachung betreiben?
Nee, gute Mimik zum bösen Spiel betreiben.
Gute Miene zum bösen Spiel, ja.
So, ja.
Ja. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, wir sind uns einig, Quatschaussage.
Ja. Wir müssen jetzt noch über 2 Vertragsverlängerungen sprechen.
Ich habe 3 auf dem Dings. Ich möchte noch ganz kurz mit Mathis Tell. Der hat bei Bayern verlängert bis 2029.
Ja, das weiß ich.
Ja, absoluter guter Move von Max Ebel, direkt einen absoluten Crowdpleaser.
Ja, das ist auch krass, dass er so, in Anführungszeichen, so kurz nach Amtsantritt das relativ schnell geschafft hat.
Ist die Frage, wie viel Vorarbeit gab es da von anderen Parteien und von Freund? Es war aber ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Witzigerweise ist im Vorfeld nichts davon an die Medien gedrungen, dass man überhaupt verhandelt über eine vorzeitige Vertragsverlängerung.
Ja, aber das war ja klar, dass da verhandelt wird.
Fandst du? Weil, wenn du noch, also der hatte ja noch 3 Jahre Vertrag.
Ja, der hatte noch 3 Jahre Vertrag, aber das ging, der Berater hat ja schon in den Medien sich geäußert, dass Tell unzufrieden ist und dass Interesse besteht außer von anderen Clubs und dass sich diese Situation jetzt nicht so, wie sie ist, zufriedenstellend ist. Deswegen kannst du dir schon vorstellen, dass da vielleicht mal ein Gespräch geführt wurde mit dem Berater und gefragt wurde, ey, so, wie können wir das beschwichtigen, dass er im Sommer nicht wechseln möchte und noch zu 100% hinter Bayern München steht. Wie viel wollt ihr haben?
Ja, wobei ich das Maß, wie der Berater das kommuniziert hat, okay fand. Also wenn ich letztes Jahr an Ryan Grafenberg denke, der einfach 2 Spiele nicht gespielt hat und der Berater hat quasi das ganze Jahr durchgejammert, so lange bis sie ihn an Liverpool verkauft haben, wo er auch nicht spielt. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Zeugt immer von schwierigem Charakter. Mathis Tell ist 18, er hat doch nie was gesagt. Relevante Einsatzminuten, die er bekommt, nutzt er sehr gut. Er hat dieses Jahr, glaube ich, knapp über 900 Minuten gespielt.
Sehr, sehr gut.
12 Scorer, also er steht im Schnitt bei 1,1 Scorer auf 90 Minuten hochgerechnet. Wenn du das auf eine Saison mit 34 Spielen hochrechnest, macht er dir 37, 38 Scorer.
Ja.
Funktioniert nicht.
Nein, natürlich
aber,
nicht.
Ey, aber lass den mal Stammspieler sein und 25 bis 30 machen.
Ja, das wird ja passieren.
So, die hat der jetzt schon mit 18 drin in der Bundesliga. Und das ist halt absurd. Deswegen war es strategisch sehr, sehr gut, diesen Vertrag zu verlängern, um, wie du sagst, alle möglichen Interessenten erstmal gleich abzublocken. Auch dieses Commitment mit Bayern München nochmal zu erneuern und zu verstärken. Bei den Fans ist Matistel super beliebt, weil er selber sich noch nie negativ zu seiner Spielzeit geäußert hat, weil er immer gesagt hat, er will lernen, er will besser werden, er hat eine hohe Identifikation mit Bayern München. Er liefert in den Minuten, die er spielt, komplett ab. Und deswegen ist der A Fanliebling und B auch neben 3, 4 anderen Spielern wahrscheinlich, sollte er einer der Gerüstspieler sein, auf dem Bayern die nächsten 5, vielleicht sogar 8 Jahre den Kader aufbaut. Und deswegen war das einfach ein strategisch gutes Zeichen von Max Eberl, quasi als zweite Amtshandlung diesen Vertrag zu verlängern.
Ist das ein gutes Zeichen für Jamal?
Ein sehr, sehr gutes Zeichen für Jamal Musiala. Er soll ja das erste Vertragsangebot abgelehnt haben. Er hat ja noch 2 Jahre Vertrag, da braucht man jetzt nicht so den großen Druck aufbauen. Ich bin aber generell an dem Punkt, weil ich sage, Jamal Musiala ist neben Harry Kane wahrscheinlich der beste Spieler im Kader bei Bayern, positionsunabhängig. Ist immer gefährlich, aber ich würde ihm fast einen Blankoscheck hinlegen und sagen, ey,
trag was ein.
Ja, genau. Also ist egal, nein, also verdienen, was du willst, geh meinetwegen direkt, obwohl du erst 20 bist, in Gehaltsstufe 2. So, bei Bayern, dann kriegt er eben 18 bis 20 Millionen. Weil A ist das wert, so einen Spieler bekommst du nicht mehr, dann kannst du dir lieber in Anführungsstrichen sehr, sehr gut bezahlen, bevor du dir einen Spieler auf dem Niveau irgendwie auf dem Transfermarkt kaufen musst.
Ja, sehe ich genauso. Aber ich denke mal, dass er auch bleibt.
Also Bayern sollte alles daran setzen, dass er bleibt.
Ja, ich glaube auch, ein großer Faktor wird sein, dass Xabi Alonso kommt.
Ja, hundertprozentig.
So, und das wird nochmal auch ein Faktor sein, dass Jamal bleibt. Aber jetzt müssen wir ein bisschen in die Tasten hauen.
Ja, lass uns noch über die beiden Trainerverlängerungen sprechen, die es gegeben hat. Gerade eben, quasi direkt vor der Aufnahme, hat der VfB Stuttgart bekannt gegeben, dass Sebastian Hoeneß seinen Vertrag verlängert und langfristig in Stuttgart bleibt.
Ja, finde ich gut.
Finde ich auch gut. Bringt mein Planungstrainerkarussell ein bisschen durcheinander. Ist aber der richtige Schritt. Und ich bin einfach gespannt, ob Stuttgart sich weiterentwickeln kann. Oder ob diese starke Saison Ausrutscher nach oben war.
Ja, das bin ich auch gespannt. Und die Frage ist, wer kommt, wer geht? Spielermaterial technisch. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass 1, 2 Spieler den Verein verlassen. Und dann bin ich gespannt, wie dann Hoeneß mit den neuen Spielern wieder performt. Ob er genau das nochmal hinkriegt. Ob er die auch Spieler weiterentwickeln kann. Ja, bleib spannend.
Es ist jetzt natürlich die Chance zu sagen, okay, es werden wahrscheinlich 1, 2, 3 Spieler gehen. Das war ja letzten Sommer auch so, als man kurz vor Transferschluss noch 3 Stammspieler verloren hat mit Sosa, Mavropanos und Endo. Und in Anführungsstrichen dann diese Saison daraus gemacht hat. Jetzt, glaube ich, werden 1, 2 Leute gehen. Aber jetzt hat Hoeneß ja die Chance, Spieler einzukaufen zu einem guten Preis, die er entwickeln kann, die aber direkt in sein System passen.
Ja, ja.
Und das war ja noch nicht zwingend der Fall, weil man im letzten Sommer ja noch gar nicht wusste, wo geht's mit Sebastian Hoeneß hin, weil in Anführungsstrichen hat er ihn da ja nur die Klasse gerettet.
Ja.
Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich möchte da nochmal Emedin Demirovic erwähnen.
Ja, schauen wir mal. Und dann gibt's auch noch eine Vertragsverlängerung in der Stadt, wo wir wohnen.
Genau, bei St. Pauli. Hürzler bleibt ohne Klausel.
Ja. Verrückt.
Kurze Einschätzung von dir, wie findest du das?
Gut. Also für St. Pauli ist es gut. Für ihn glaube ich auch, weil der ist ja noch nicht lange da.
Das glaube ich nämlich auch. Und wie alt ist Hürzler? 31, 32?
Ja, ja.
Ich gehe jetzt ja mal davon aus, dass St. Pauli aufsteigt. Und dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, bevor ich einen nächsten großen Schritt gehe oder vielleicht einen zu großen für mich, dass ich mindestens diese eine Saison, egal wie sie läuft, mit Pauli in der Bundesliga mitnehme.
Ja, und die Saison, nächste Saison, wenn du aufsteigst, was ja aktuell sehr, sehr wahrscheinlich aussieht, dass du aufsteigst, die wird nochmal ganz anders als diese Saison, weil du bist der Underdog, du musst anders spielen, du musst anders coachen, du hast ganz viele andere Faktoren, als wenn du in der zweiten Liga oben stehst. Und darauf bin ich gespannt, wie er das macht. Und das bringt, entwickelt ihn als Trainer, glaube ich, auch nochmal weiter.
Ja, also du kannst da viel lernen, er wird da viel lernen und ich bin mir ziemlich sicher, also ich schätze Hützler als relativ intelligenten Menschen ein, deswegen auch diese Vertragsverlängerung bei St. Pauli, ist auch seine Idee dahinter, dass er jetzt unbedingt diesen Aufstieg schaffen will mit der spielerisch dominanten Mannschaft der zweiten Liga, um dann eben diese Erfahrung zu machen, wie ist Erstligafußball, wie muss ich coachen und wie entwickle ich für mich selber einen Weg, die Klasse zu halten. Zumindest zu versuchen.
Ist halt eine neue Aufgabe.
Ja, mit dann wahrscheinlich wirklich dem schwächsten Spielermaterial der Bundesliga.
Ja, Darmstadt ist ja weg.
Ja, Darmstadt ist weg. Also wahrscheinlich wird St. Pauli mit dem schwächsten Kader der Bundesliga rangehen und alles über Platz 18 wäre eine Sensation.
Ja.
Aber halt auch eine Aufgabe und eine Chance.
Ja, absolut. Und dadurch, du wärst ja dann auch nochmal attraktiver für Spieler.
100%ig wirst du attraktiver für Spieler.
Vielleicht wechselt ja der eine oder andere Spieler vom HSV ja auch nochmal so zum
mit der Chance auf die erste Liga?
Ja.
Ich bleib dabei, mein ewiger Hot-Take, Köln gegen Hamburg-Relegation. Ich brauche das in meinem Leben.
Ja, sagt jeder.
Ja, alles andere wäre auch Wahnsinn. Ja.
So, jetzt müssen wir aber wirklich schnell machen.
Wir müssen Bundesliga noch tippen.
Ja, wir müssen Bundesliga tippen.
Hast du die Spiele da?
Ich habe die Spiele sofort da. Moment, jetzt, ja. Stuttgart Union heute Abend, 20:30.
3-0 Stuttgart.
1-1.
Boah, ist mutig, aber nicht unrealistisch genug, ja?
Ich habe heute gelesen, bei Union, der Spieler
Bielica,
hat gesagt, seine Spieler dürfen auch gerne mal rauchen oder auch ein Bierchen trinken. Weil als er Trainer war bei Spezia Calcio, haben 20 von 25 Spieler geraucht. Ja.
Okay.
Bayern gegen Mainz.
Das ist immer schwierig, Mainz. 2-1 Bayern. Es wird kein Schützenfest.
3-0.
Okay.
Leipzig-Darmstadt.
Boah, das wird ein Schützenfest. 5-0 Leipzig.
Ja, gehe ich mit. Gladbach-Köln. Derby.
Was ist das? Ist das ein Rhein-Derby? Ja, oder?
Ja. Also eigentlich das Rhein-Derby.
Das ist das richtige Rhein-Derby, ne? Ja, nicht Leverkusen gegen Köln. 2-1 Köln.
Uiuiuiui.
Gladbach segelt und schlingert.
Ich muss mal kurz auf die Tabelle gucken. Gladbach,
14. 13.
12, 26 Punkte. Ja, ich sage mal 2-1 Gladbach. Augsburg-Heidenheim.
Boah, meine beiden Lieblinge gegeneinander.
Ja.
Boah, das ist schwierig.
Und Tabellennachbarn. 10. und 11.
3-1 Augsburg.
Ich sag 1-1. Topspiel. Bremen-Dortmund.
Boah, klingt wie ein Topspiel, ist aber keins.
Doch.
1-0 Bremen. Ich bin zu Hause, ne?
In Bremen, ja.
Ja, 1-0 Bremen.
Ja, aber Bremen ist es witzigerweise zu Hause nicht so gut wie auswärts.
Das stimmt, aber...
Deswegen 3-0 Dortmund.
Ja. Da werden wir so drüber springen.
Wenn ich in Bremen gewesen bin, hat Dortmund gewonnen. Jetzt bin ich zwar nicht da, also gewinnen sie trotzdem. Also,
okay.
Macht keinen Sinn, aber ist so. Bochum-Freiburg?
Ich sag dir ehrlich, 2-1 Bochum.
Ja, Freiburg ein bisschen müde.
Genau, mit absoluter Energieleistung in der Europa League. Die letzten Wochen nicht so gut gespielt, bis auf gegen Bayern den Punkt geholt. Deswegen
1-0 Freiburg.
Ah, echt, ja?
Ja.
Okay, ich bleib bei Bochum.
Oh, Frankfurt-Hoffenheim.
Boah, Gott.
Spiel im Platz 6 quasi.
Ey, Frankfurt muss irgendwann mal wieder gewinnen.
Ja, Frankfurt hat jetzt 4 Punkte Vorsprung vor Hoffenheim.
Vor allem natürlich wirklich eine Chance.
Frankfurt gewinnt 2-1.
Ja, gehe ich mit. Frankfurt muss das gewinnen.
Ja. Leverkusen-Wolfsburg?
Boah, unangenehm. Ich habe zwar gegen Köln gegen Leverkusen getippt. Jetzt 2-2 gegen Quarbach in Baku. Ich sag aber trotzdem 3-1 Leverkusen.
2-1 oder 3-1?
3-1 Leverkusen.
Ich sag 2-1.
Muss Kovac gehen?
Ja.
Nee, ich glaube, der geht wieder nicht.
Ach, der geht. Also, der muss gehen. Ich habe da schon jetzt zumal in der Presse gelesen, dass er angezählt ist. Nach dem Spiel geht er. Es kommt drauf an, gegen wen die danach spielen. Wenn sie nochmal gegen Bayern oder sowas spielen, dann geht er nicht. Warte mal,
ich bin gegen Leverkusen, die werden den wieder nicht raus, weil das kein eingeplanter Sieg bei Wolfsburg ist. Die schmeißen den nicht raus. Der wird bis zum Ende, bitteren Ende, wird der Wolfsburg-Trainer sein.
Ja, schauen wir mal. Naja, so, ich muss los zur Internorga.
Ja, viel Spaß auf der Internorga. Ganz wichtig, Folge hören, Montagsfolge noch hören, uns überall folgen, Beiträge liken, gerne auch mal wieder diesen Podcast bewerten. Ich habe lange keine Bewertung mehr bekommen. Ich hätte gerne mal wieder eine Bewertung. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
Genau. Ich auch natürlich.
Sehr gut. Ansonsten viel Spaß, schönes Wochenende, reingehauen.
Ciao, ciao.